Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Es sind ja genug Leute hier. Also herzlich willkommen zu meinem Vortrag Portierung von Anwendungen nach IPv6. Ich bin Oliver Eggert, ich studiere drüben am Institut für Informatik in der Professur von Betriebssystemen und verteilten Systemen, bin ich gerade studentischer Mitarbeiter. Und ja, worum soll es heute gehen? Also der Vortrag zielt auf die Portierung von Anwendungen von IPv4 auf IPv6 in der Programmiersprache C. Am Anfang eine kleine Einführung, dann sage ich was zu den Voraussetzungen, was zurzeit so der Stand ist im IPv4v6-Geschäft. Die Probleme, auf die man wahrscheinlich treffen wird, wenn man vorhat, was zu portieren. Und dann die Socket API, Kapitel 4, wird so der Großteil des Vortrags sein. Am Ende noch ein paar konkrete Tipps. Ja, ich muss dazu sagen, dass der Vortrag hier nicht komplett so auf meinem Mist gewachsen ist. Im Jahr 2008 gab es den schon mal so ähnlich. Damals hat es der Herr Zinke gehalten. Der ist aber heute nicht da und deswegen wurde ich gebeten, ihn sozusagen damit nochmal zu vertreten. Damals gab es das Projekt an der Uni Potsdam, die Portierung von der MPage 2 Anwendung, das ist also eine Implementation des Message Passing Interfaces, das braucht man fürs Cluster Computing, das erwähne ich jetzt aber nicht weiter genau. Also jedenfalls wurde das portiert von IPv4 auf IPv6 und die damals gewonnenen Erkenntnisse sind sozusagen Grundlagen gewesen für den Vortrag damals. Und ja, passt aber halt trotzdem ganz gut heute auf Split, auf die IPv6-Schiene, deswegen machen wir das nochmal. Zurzeit machen wir an der Uni Potsdam auch wieder Portierungsarbeit in dem Projekt der Intrusion Detection Systems. Unter anderem portieren wir da den Honeybee. Das ist ein Programm, das ein Honeypot ist. Damit kann man verschiedene virtuelle Computer in einem Netzwerk simulieren und verschiedene virtuelle Netzwerke selber simulieren. Und das Ziel ist da quasi so ein bisschen Angriffserkennung und Bewertung zu machen. Also was es macht, ist, es bietet irgendwie Dienste an, es tut so, als wären irgendwelche Ports offen, irgendwelche Dienste verfügbar und antwortet dann, je nachdem, kann man spezifizieren, nach welchem Betriebssystem es sich verhalten soll. Also tu so, als wärst du ein Windows XP und antworte dann so oder tu so, als wärst du irgendeine Linux-Maschine und antworte dann halt dementsprechend und dann wird halt versucht, die verschiedenen Angriffsmuster zu erkennen und zu bewerten. Das ist halt eine Sache, die gibt es für IPv4 und die bringen wir gerade auf IPv6. Und zum Thema Snort war ja gerade eben der Vortrag. Das ist ein Intrusion Detection System, was halt die Netzwerkpakete live analysiert und dann Pakete auch verwerfen kann, wenn Angriffe sind. Ja, wen es interessiert, gibt es die Webseite von dem Projekt ipv6-ids.de. Wenn man erst als Entwickler IPv6-Portierungsarbeit zu tun hat, gibt es so ein paar Kernfragen, die man sich stellen kann. Also auf alle Fälle sollte man sich irgendwie mal fragen, wie mit IPv6 in der jeweiligen Programmiersprache, die man hat, umgegangen wird. Ja, also wenn man jetzt eine ganz exotische Programmiersprache hat und muss jetzt IPv6 machen, lohnt das sich überhaupt? Ist das da gut unterstützt oder lohnt sich vielleicht eher irgendwie das Programm neu zu schreiben? Sollte man sich überlegen. Wenn man dann sich entschieden hat, was zu machen, muss man gucken, wie die entsprechende Anwendung aufgebaut ist. Also das heißt, man geht quasi durch den Code durch und schaut, an welchen Stellen überall Netzwerkkommunikation gemacht wird oder dazu relevante Sachen gemacht werden und da muss man sich halt quasi merken, an welchen Stellen man da überall editieren muss. Und die letzten beiden Fragen, so was man beachten sollte und dass man, wie das Design einer neuen Anwendung aussieht, das versucht auch ein bisschen der Vortrag noch zu klären. Ja, also zur Frage, wie mit IPv6 in den verschiedenen Sprachen umgegangen wird, kann man sagen, dass die modernen Hochsprachen, also das, was man heutzutage gemeinhin so benutzt, da ist es eigentlich alles ganz gut geregelt. IPv4 und IPv6 wird sehr transparent behandelt, sodass man quasi als Entwickler eigentlich da gar nicht wissen muss, was man da gerade hat, ob man IPv6 oder IPv4 hat. Das wird meist vor dem Benutzer sozusagen versteckt. Ja, in Java kann man da zum Beispiel die Class Init-Adresse nehmen, die kann IPv4 und V6 ganz transparent. In Python kann man einfach das Socket importieren, da muss man zwar noch angeben, was es jetzt sein soll, ob IPv4 oder V6, aber dann kann es das trotzdem. Perl gibt es im Core leider keine Unterstützung, aber es gibt extra Module, die man sich aus dem C-Pan runterladen kann, zum Beispiel dieses hier. und viele weitere mehr. Ich habe da jetzt mal kleine Beispiele mitgebracht. Also das ist das Java-Beispiel, da legt man sich einfach so ein Objekt von der Klasse Init-Adresse an und kann dann sagen getByName, zum Beispiel heise.de, oder man macht getByName 6.heise.de, also da läuft IPv6 drauf und dann kann man das ausgeben, so die Ausgabe liefert bei mir sowas hier irgendwie, dann kommt einmal eine IPv4-Adresse raus, einmal eine IPv6-Adresse, also ganz transparent. Und wenn man dann Kommunikation machen möchte, dann macht man einfach ein neues Socket auf und steckt diese Adresse da rein und fertig. Also das funktioniert einfach so. Wenn man also bei Java was portieren soll, dann muss man eigentlich nichts machen. Kann man dann nach Hause gehen, ist man schon fertig. Python würde so aussehen, ja, also da ist es halt nicht ganz so transparent, da muss ich jetzt hier eben angeben, ich möchte jetzt ganz speziell AF-Inet 6 machen und dann kommt da auch IPv6 raus. Dann kann man die Adresse so reinschreiben oder irgendwie hinconnecten. Funktioniert auch gut. Die Namensauflösung wie in Java funktioniert nicht so direkt gleich bei Connect, sondern man müsste ja quasi noch eine extra Funktion für aufrufen, das ist dann getAddr-Info. Die gibt es in C auch, also das, was der Fokus des Vortrags ist, deswegen erzähle ich danach noch was dazu. Und in Python, in Perl, das habe ich nicht ausprobiert, das ist auf der Seite von dem Modul angegeben. Da sieht man halt, was man da alles für tolle IP-Adressformate reinstecken kann. Also man kann ja IPv4, man kann mit Slash-Notationen ganze Netzwerke reinstecken, man kann da hier so irgendwie abgrenzen, eine ganze Range. Und IPv6 klappt halt auch. Namensauflösung geht da auch nicht automatisch, sondern man müsste den DNS-Resolver anwerfen oder halt selbst irgendwie einen Systembefehl, sowas wie ein NS-Lookup. Machen. Ja, genau. Also wir haben jetzt geklärt, dass es die in den anderen Sprachen alle gibt. Also es gibt die E-Mail-Adresse, da funktioniert es einfach so. Beim Socket muss man halt noch angeben, welches man möchte und bei Perl muss man direkt noch das Modul installieren. So, die Frage ist jetzt, was ist mit C? Wo, da müssen wir das einordnen? So, und es ist nicht ganz so schlimm, wie man vielleicht vermuten könnte, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. Die meisten Anwendungen, die benötigen eigentlich so nur minimale Änderungen, um IPv6 zu unterstützen. Also das, was Sie, wenn ihr irgendwie Programme habt, die ihr geschrieben habt oder in der Firma, irgendwie so die Alltagsanwendungen, die einfach irgendwie eine Webseite anzeigen wollen oder gucken, ob es irgendwie neue Updates gibt oder sowas. Also das ist alles kein Problem. Wenn man jetzt eine netzwerkorientierte Anwendung macht, sowas wie ein Intrusion Detection System, also Snort zum Beispiel oder so, dann will man ja meistens ein bisschen mehr als einfach nur Kommunikation, zum Beispiel irgendwie die einzelnen Felder in den IP-Headern anschauen und sowas. Das geht natürlich mit den Sockets alles nicht, das verstecken ja die Sockets alles für einen. Deswegen muss man das dann per Hand machen und das ist dann deutlich mehr Aufwand. Aber wie man sowas macht, darauf möchte ich heute nicht eingehen. Ich rede über die anderen Anwendungen, die quasi die Socket-Schnittstelle so benutzen. Genau, dann komme ich jetzt zu den Voraussetzungen. Also man muss sich einfach nochmal klar machen, wie zurzeit die verschiedenen Maschinen im Netz so aussehen. Also wir haben im Prinzip drei verschiedene Möglichkeiten. Wir haben Rechner, wo nur IPv4 läuft, das ist hier rechts, das ist der IPv4-Only-Node. Wir haben Maschinen, wo nur noch IPv6 läuft und wir haben halt die Dual-Stacks, die können eben beides, die haben ein einzelnes Modul, einzelne Implementation direkt für V4 und eine einzelne für V6. Und dann sind die halt kompatibel. Und was man so sagen kann, in den verbreitetsten Betriebssystemen, also das, was man halt so antrifft, die Sachen, die sich für Linux irgendwo runterladen können, auch Windows und auch Mac und so, das kann eigentlich alles Dual-Stack. Genau. Und wenn Sie dann irgendwie so einen Stack haben, dann gibt es auch verschiedene Arten von Anwendungen, die darauf laufen. Also eine Applikation, die nur V4 kann, die kann man halt hier auf dem V4-Stack laufen lassen. Auf dem IPv6-Stack kann man auch Anwendungen laufen lassen, die nur IPv6 können. Dual sowieso überall und auf dem Dual-Stack, da können Sie auch laufen lassen eigentlich, was Sie wollen. Genau. Ja, dann haben Sie auch zwei Möglichkeiten bei der Transition von IPv4 auf IPv6. Man könnte sich jetzt dazu entscheiden, einfach nur IPv4 direkt auf IPv6-only zu portieren, also ist ja eine Möglichkeit. Das geht dann auch relativ schnell, weil da können Sie einfach quasi suchen und ersetzen machen im Code. Haben aber das Problem, dass Sie eben keine Rückwärtskompatibilität haben, weil dann funktioniert der IPv4 da nicht mehr. Und auch das Problem ist, dass Sie dann wahrscheinlich zwei Anwendungsversionen unterstützen müssen, dass Sie eine Version haben, die V4 kann, eine, die V6 kann und dann finden Sie in der einen Bug und dann müssen Sie das in der anderen auch wieder ändern und so, also das ist alles nicht so gut. Und da wir ja zumal wahrscheinlich IPv4 noch eine ganze Weile haben werden und jetzt nicht irgendwie einfach nächstes Jahr alles überall IPv6 ist, lohnt es sich eigentlich nicht wirklich, sowas zu portieren in Richtung IPv6 only, sondern man sollte dahin gehen, dass man quasi auch eine Dual-Applikation macht, die einfach beides kann. Ja, die ist dann nämlich auch rückwärtskompatibel. Da haben Sie eine Anwendungsversion, dann müssen Sie Ihren Kunden auch nicht mehr zwei verschiedene Programme zur Verfügung stellen. Ja, wollen Sie jetzt V4 oder wollen Sie V6 und das in 32-Bit, in 64-Bit, das verwirrt die Leute ja sowieso. Am besten ein Download für alles irgendwie. Und ja, genau. Dann haben Sie natürlich mehr Änderungen am Code, dann müssen Sie auch ein bisschen drüber nachdenken, können nicht nur noch suchen und ersetzen machen. Das ist ein bisschen mehr Aufwand, aber das lohnt sich dann halt. Gerade auch auf lange Sicht, dass wir IPv4 ja noch eine Weile haben, aber manche vielleicht eben schon IPv6 können. Sie möchten da am besten beides unterstützen. Ja, okay, also wir haben jetzt uns überlegt, dass wir wahrscheinlich überall auf der Welt, also oder häufig so einen Dual-Stack vorfinden und wir haben uns auch dazu entschieden, jetzt eine Dual-Applikation zu machen. So, was denn jetzt die Probleme, die auftreten können, an die man denken muss, bevor man anfängt zu portieren, ja? Dass man sozusagen weiß, wo man überall gucken muss. Gibt es halt verschiedene Arten von Problemen, was so passieren kann. Also ein Problem ist auf alle Fälle die String-Repräsentation von IP-Adressen. Haben Sie in Ihrem Programm irgendwo mal einen Buffer dafür, für so einen IPv4-String alloziert und dann passt die IPv6-Adresse da natürlich nicht rein. An so eine Sache muss man denken. Und in IPv4 werden die Adressteile ja mit Punkt getrennt, V6 trennt das mit Doppelpunkt und dann hängt man die Ports natürlich leider auch mit Doppelpunkt an, also ist auch noch doppeldeutig. Das ist irgendwie unschön. Und ja, diese Probleme kann man aber relativ trivial lösen, also man muss einfach den Speicher groß genug machen und halt die Parser anpassen. Noch ein Tipp ist halt, dass man die IP-Adressen nicht direkt als Adressen angibt, sondern eben halt lieber die FQDNs, das sind die Fully Qualified Domain Names, also irgendwie so einen Hostnamen wie www.heise.de oder so, hinschreibt und dann einfach eine Namensauflösung macht. Dann hat man nämlich das Problem nicht. Oder die URIs nach dem RFC 3986 zu bilden, der schlägt nämlich vor, dass man so Braces drum machen darf, oder Brackets oder wie, also hier eckige Klammern. Dann ist sozusagen klar, was die IP-Adresse ist und was der Port ist. Also das Beispiel ist auch direkt aus dem RFC, das wird da tatsächlich so vorgeschlagen, auch wenn ich das in echt auch noch nie gesehen habe, aber scheinbar kann man das so machen. Ja, weiteres Problem ist, wenn Sie irgendwie in einem Programm geschrieben haben, was aus IPv4 kommunizieren kann, dann haben Sie dafür ja Datenstrukturen angelegt und es gibt auch Funktionen, die für die Adressumwandlung zuständig sind. Und die sind leider alle IPv4 abhängig. Also die sind direkt geschrieben auf IPv4, funktionieren also mit den neuen nicht mehr. Deswegen müssen Sie die neuen versionsunabhängigen Datenstrukturen und Umwandlungsfunktionen benutzen. Da komme ich dann drauf, wie die aussehen. Und das Ziel sollte eigentlich immer sein, halt einen unabhängigen Code zu entwickeln, so dass es quasi egal ist, ob Sie jetzt da nur einen V4 oder einen V6 Funktionalität in Ihrem Betriebssystem haben. Ja, was kann man da zur Adress- und Namensauflösung sagen? Also meistens sind halt die IP-Adressen in vielen Programmen fest reinkodiert, was halt ein Problem ist, weil die sich ja jetzt ändern. Und es gibt auch spezielle Adressen, sowas wie in-Adder-Any und in-Adder-Loopback, das sind so Makros, die halt dafür da sind, zu sagen, zum Beispiel, ich möchte jetzt was auf meine Loopback-Device schicken oder da hören. Und auch die Funktionen zur Adress- und Namensauflösung sind halt IPv4-basiert und das funktioniert alles nicht mehr mit IPv6. Daher neue Makros nutzen, stelle ich auch noch vor. Neue Funktionen nutzen, habe ich schon gesagt. Und mit den IP-Adressen sollte man auch lieber die Domain-Names nehmen. Okay, dann kommen wir jetzt quasi zur Socket-API. Mit den zwei Sockets, die werden ja benutzt, um quasi Endpunkte im Netzwerk zu spezifizieren. Und um die zu adressieren, braucht man halt die Adresse dafür, das ist die IP-Adresse. Und da gibt es halt mehrere verschiedene C-Structs dafür, um das zu tun. Zum einen ist das Struct SockAdder, das ist so quasi die interne Struct für die Socket-Funktion, die benutzen die intern. Die haben auf alle Fälle hier so eine Family-Angabe, also da steht dann drin AF-INET oder AF-INET-6, das bedeutet dann also IPv4 oder V6. Und eventuell haben die auch so ein Feld, wo die Länge von der Adresse drin steht. Das ist aber implementationsabhängig. Also auf dem Mac hier ist es da, in dem Linux-Kernel ist es nicht da, also Sie können sich da nicht drauf verlassen. Wenn Sie irgendwo mal eine Länge brauchen, müssen Sie die lieber selber mitgeben. Das wäre so ein Tipp auf alle Fälle. Ja, diese Struct brauchen wir eigentlich nicht weiter, als dass man mal dahin casten muss, weil die ganzen Socket-Funktionen, die als diese Struct eben als Eingabeparameter erwarten. So eine IPv4-Adressstruktur sieht so aus, also wenn Sie ein Programm vorliegend haben, dann wird das meistens so irgendwie was benutzen. Hier haben Sie wieder die Family, die ist halt konkret gesetzt auf AFINET 6. Sie haben den Port, Sie haben die Adresse, das ist hier von dem Struct da oben, 32-Bit Network Byte Order und eventuell wieder diese Länge. Und für IPv6 gibt es halt eine andere, weil die Adresse ja größer wird und weil es neue Informationen gibt. Wieder Länge, die Family ist hier eben festgesetzt auf AFINET 6, den Port gibt es, es gibt die Adresse, die ist jetzt halt größer. Und es gibt noch zwei spezifische, also IPv6 spezifische Informationen, Flow Info und Scope ID. Ja, genau. Und das Problem ist jetzt aber, dass Sie ja vielleicht, wenn Sie eine Dual-Applikation haben, wissen Sie ja nicht, was Ihr Kommunikationspartner auf der anderen Seite für eine IP-Version spricht, ob der jetzt nur IPv4 hat oder IPv6 hat. Und wissen ja auch nicht, was für eine Art von Struktur Sie anlegen müssen, um dessen Adressinformationen zu speichern. Und um das irgendwie ein bisschen zu vereinfachen, gibt es die protokoll unabhängige Adressstruktur, das ist Socket Address Storage. Die ist auf alle Fälle immer groß genug, dass alles reinpasst, dass das Größte reinpasst, was es auf dem System gibt. Und das Nette ist, dass sie quasi im Speicher so angelegt ist und so aligned ist, dass man das dann auf das Konkrete casten kann. Also sie legen einfach einmal so eine Socket Address Storage an und dann geben sie das der Funktion, den ganzen Socket-Funktion mit. Und dann passt da auf alle Fälle alles rein und man kann es hin und her casten und es ist alles ganz, ganz hübsch. Ja, das habe ich hier nochmal quasi, kommt erst nochmal der Vergleich, um einfach mal die Größe auch ein bisschen zu darzustellen. Also IPv4 sehen wir ganz links, ganz normal mit 32-Bit, dann kommt IPv6 mit 128-Bit und noch den beiden anderen neuen Informationen, Flow-Label und Scope-ID. Wenn Sie irgendwo auf Unix unterwegs sind, haben Sie auch Socket-Address-UN, das ist sozusagen die Unix-Domain-Sockets, die können sogar bis zu 104 Byte groß werden. Zur Vollständigkeit halber gibt es auch noch die Data-Link-Strukturen für Layer-2-Dinge. Und Sie sehen also, dass Socket-Address-Storage halt gerade irgendwie genauso groß ist wie das Größte. Also das können Sie einmal anlegen. Es hat auch wieder dieses AF-Irgendwie-Feld, sodass man nachher eben gucken kann, was das ist. Und dann die Funktion, das dynamisch dann hin und her casten, wohin Sie es gerade brauchen. Das klingt vielleicht ein bisschen verwirrend, dass man irgendwie gucken muss, welcher Typ das ist oder dass es einmal unabhängig sein soll, aber so wie das funktioniert, ist einfach, wenn Sie IPv4 haben, dann müssen Sie irgendwie die ganz normale IPv4-Sock-Address-In-Struktur anlegen und geben das hier halt in die Accept-Funktion. Also das ist jetzt wieder das Beispiel, dass man nicht weiß, was der Client auf der anderen Seite jetzt, ob der IPv4 hat oder IPv6, und man muss das ja trotzdem irgendwie alles speichern. Und ich hatte schon von der generischen Struct Socket-Address gesprochen, die quasi in allen Socket-Funktionen so verwendet wird. Sie legen die einmal an, casten das dahin und nachher macht die Accept-Funktion eben genau das Richtige für V4. Und das funktioniert eben auch für V6. Ja, da legen Sie einfach in Fix an, casten das dahin und da Sie es ja eigentlich im Großen und Ganzen nie wissen, was der andere hat, was der Gegenüber hat. Einfach so eine Socket-Address-Storage anlegen, groß genug auf alle Fälle, casten das dahin und die Socket-Funktion kümmern sich selbstständig darum, was da jetzt wohl irgendwie das Passende wäre. Genau, das wäre es dazu. Also das ist auf alle Fälle ein wichtiger Hinweis, Socket-Address-Storage nutzen, das sollten Sie vielleicht heute mitnehmen aus dem Vortrag. Weiteres Problem sind die Anwendungen, die DNS irgendwie brauchen. Habe ich ja gesagt, dass man lieber Fully Qualified Domain Names nimmt und dann kann man die Funktion GetAdderInfo aufrufen und steckt da halt ein Domain Name raus und dann kommt irgendwie eine IP-Adresse raus. Das macht er über DNS. Und in diesem Beispiel haben wir hier zwei Dual-Stack-Nodes, also die können IPv4 und IPv6. Die kann das auch, der Server. Hier auf diesem haben sie einen Dual-Browser installiert und hier auf dem Server gibt es einen Webserver, der leider nur an IPv4 gebunden ist. So, und was Ihr Programm jetzt macht, sagt GetAdderInfo und er fragt den DNS nach und aus irgendwelchen Konfigurationsfehlern vielleicht im DNS kriegen Sie jetzt halt mal nur eine IPv6-Adresse zurück. Ja, also kommt eine IPv6, eine vielleicht mit TCP und eine mit UDP zurück und dann versucht sich Ihr Client dahin zu verbinden von IPv6 und da ist natürlich auch der andere Seite nichts. Ja, deswegen wird die Verbindung fehlschlagen. Was das also aussagen soll, ist, dass Sie sich auf das DNS nicht unbedingt so verlassen können. Nur weil das DNS sagt, zu diesem Hostname haben wir einen Eintrag gefunden, heißt das ja nicht, dass erstens der Server darauf läuft. Danke. Und ja, Sie wissen eigentlich nicht, anhand des DNS wissen Sie nicht, ob da ein Service ist. Ja. Denken Sie es noch nicht ab. Ja, dann kommen wir zu den Adress- und Namensauflösungsfunktionen. In IPv4 gab es die beiden Funktionen getHostByName und getHostByAddress. Ja, da haben sie halt dann den Hostnamen reingetan und dann kam eben eine entsprechende Adressstruktur zurück. Beziehungsweise sie haben die Adressstruktur gefüllt. Und die gibt es halt jetzt generisch für IPv4 und V6 neu. Das sind dann getAddressInfo und getNameInfo. Und das Schöne ist, dass die nicht nur noch eine Rückgabe haben, sozusagen eine IP-Adresse, sondern da es jetzt Dual-Stacks gibt, könnten ja auch mehrere IP-Adressen unter dem Host sozusagen verfügbar sein. Das heißt, es kommt eine ganze Liste zurück, die sie dann irgendwie durcharbeiten können, durchiterieren können und dann versuchen können, zu jeder irgendwie zu connecten oder sich an alle zu binden oder irgendwie sowas. Genau, das kann man sogar beeinflussen. Also man hat irgendwie Einfluss auf die Rückgabewerte. Man kann sagen, ich möchte jetzt nicht alle, ich möchte nur IPv6, wenn man das wirklich will, oder ich möchte nur TCP-Connections finden. Ja, die sollten Sie halt überall verwenden, getAddressInfo und getNameInfo, die sollten Sie bitte, also die alten getHostByName und getHostByAddress sollten Sie ersetzen durch diese neuen. Und um eben sowas hier zu verhindern, dass man sich nur versucht ans DNS von IPv6 zu binden, sollte der Client sich halt versuchen an jede von diesen Adressen zu binden, die aus dem getAddressInfo zurückkommen, aus dieser Liste. Und wenn Sie ein Server sind, dann sollten Sie halt auch versuchen, sich an alle Adressen zu binden. Da gibt es das AI Passive Flag, das sagt irgendwie, ja, hier, hallo, ich bin ein Server, gib mir doch mal bitte alles, was es so gibt. Und dann kann man sich dahin binden. Da passiert nämlich auch das hier hinten nicht nochmal, dass man irgendwie Dual hat, aber sich der Server leider nur an IPv4 gebunden hat. Genau, dann hätte man das irgendwie verhindern können. Okay. Ja, die Adressen sind ja in so einem Binary-Format. Die stehen da binär drin, die kann man so nicht lesen, es ist nicht wirklich human readable. Und um das hin und her zu konvertieren, gab es früher inet-a-to-n und inet-addr, beziehungsweise inet-n-to-a. Und die gibt es auch neu, das ist inet-p-to-n und inet-n-to-p. Die funktionieren für IPv4 und IPv6, sind aber irgendwie nicht ganz so schön, weil sie noch Informationen über die AF-Family brauchen. Also man muss dem p-to-n sagen, ich möchte jetzt IPv6 oder ich möchte jetzt IPv4. Ist halt nicht protokollunabhängig und sollte deswegen nicht verwendet werden. Die ganzen Informationen, die das liefert, kann man auch über getAddressInfo und getNameInfo machen. Ist zwar ein bisschen mehr Aufwand, aber dafür halt protokollunabhängig. Also das wäre auch so ein Tipp. Das gibt es zwar, aber am besten nicht verwenden. Ja, die Core-Funktionen zur Socket-API sind eigentlich alle unverändert. Da beim Aufbau des Sockets ist es tatsächlich so, dass es die einzige Stelle ist, wo Sie tatsächlich wirklich mal spezifisch werden müssen. Möchten Sie jetzt INET oder möchten Sie jetzt INET 6? Und für alle anderen Socket-Aufrufe gilt dann, dass Sie dieses Sock-Address-Storage, die Sie hoffentlich angelegt haben, einfach nur auf das Sock-Address recasten. Das hatte ich vorhin auch schon gezeigt. Und den Adresslängenparameter mitgeben, weil es ihn ja eventuell nicht gibt. Und dann funktioniert das alles. Genau, was man noch machen kann, sind verschiedene Socket-Optionen, die konnte man ja in IPv4 auch schon nehmen. Da gab es die Setsockopt bzw. GetSockopt-Funktion und es gibt halt jetzt neue Optionen, die IPv6 spezifisch sind. Die haben den IPv6-Präfix und es gibt zum Beispiel Unicast-Hops, da kann man sozusagen, was mal die alte TTL war, damit einstellen. Man kann Checksummen berechnen und es gibt verschiedene Multicast-Optionen, mit denen man Gruppen beitreten kann und wieder verlassen kann und Multicast senden kann. Gibt es eine ganze Menge. Aber auch für die Standardanwendung und für den Standardanwender ist es eigentlich selten irgendwie wichtig, dass man das macht. Aber gibt es. Adressmakros hatte ich ja vorhin gesagt, in-addr-any und in-addr-loopback gibt es nicht mehr. Dafür sollte man jetzt die neuen Structs hier verwenden. Das ist in-six-addr-any und in-six-addr-loopback. Die funktionieren jetzt. Gibt aber noch ganz viele weitere spannende Makros und Konstanten, die sind alle in dieser in.h, in dem Header, in dem Ordner net-inet enthalten. Da kann man mal reingucken, also da gibt es spannende Sachen, zum Beispiel auch kann man eine IPv6-Adresse hinschicken und gucken, ob das irgendwie gerade das Loopback ist. Man kann zwei Adressen vergleichen. Es gibt ja noch verschiedene Multicast-Makros. Also Sie müssen sich da nicht irgendwie neue Sachen schreiben. Gibt schon viel. Einfach mal reingucken. Genau, dann kommen wir jetzt noch zu den Portierungstipps. So, ein genereller Tipp ist, wenn Sie viele Anwendungen haben, das betrifft wahrscheinlich die meisten Heimnutzer nicht so, aber wenn Sie in einer Firma arbeiten, wo es irgendwie 10 Anwendungen gibt, die jetzt auf einmal alle IPv6 können müssen, es lohnt sich eventuell, da eine separate Kommunikationslibrary mal zu schreiben, die sich quasi zwischen die Applikation und das Socket Layer setzt, um das noch ein bisschen zu abstrahieren und den Programmierern sozusagen zu verstecken, machen Sie jetzt IPv4, machen Sie jetzt IPv6. Und es hat auch den Vorteil, dass Sie irgendwie neue Protokolle und neue Netzwerke damit schnell neu integrieren können, haben quasi auch wieder eine Stelle, wo das mal gemacht werden muss. Genau, das ist so ein Tipp. Wenn Sie sowas machen, dann sollten Sie natürlich die Schnittstelle klein halten, mit wenigen Funktionen, dass es nicht komplizierter wird, als die Socket-Schnittstelle so wäre. Ja, also man will dem Nutzer dann ja irgendwie Arbeit abnehmen. Und vermieden werden sollte auch protokollspezifischer Code, was ich gesagt hatte. Wenn Sie jetzt zum Beispiel N2A P2N oder INET-N2P benutzen wollen, müssten Sie halt wissen, ist es jetzt INET 6, ist es INET ganz normal. Und da irgendwie überall an jeder Stelle so Case-Switches zu machen, ist nicht wirklich irgendwie das Schönste. Das heißt also, soweit es geht, die ganzen protokollunabhängigen Funktionen verwenden. Geht eigentlich überall außer halt beim Aufruf, beim Initialisieren des Sockets. Auch irgendwie Code, der jetzt für IPv6 speziell ist, den Sie quasi erstellt haben aus einer Version, der für IPv4 speziell war, die das durch irgendwelche if-devs abzugrenzen, sollte man vielleicht auch nicht machen, sondern lieber das in zwei verschiedene Dateien splitten und dann können Sie ja mit den GNU-Auto-Tools irgendwie sagen, ja, finde mal raus, was hier gerade vorhanden ist auf dem System und kompiliere dann entweder die eine Datei mit rein oder die andere Datei mit rein. Oder man kann auch sowas sagen, dass man beim Kompilieren noch sagt, mach jetzt mal nur IPv4 mit rein oder nur IPv6. Oder dass man diese Option halt direkt in das Programm reinkodiert und dass es dann eben gemacht wird. Ja, das wäre so auch ein paar Best-Practice-Hinweise. Dann ganz am Ende, wenn das alles funktioniert, müssen wir natürlich das User-Interface auch noch anpassen. Woran man da denken muss, ist natürlich die Länge wieder der IP-Adressen. Wenn Sie da irgendwo Buffer gemacht haben oder irgendwelche Anzeigefelder, wo das drinsteht, die müssen jetzt größer gemacht werden. Bei dem GetAddr-Info kommen mehrere Sachen zurück, mehrere IP-Adressen aus dem DNS. Das heißt, vielleicht haben Sie irgendwie so eine Dropdown-Box oder irgendwie so eine Liste, wo die ganzen Sachen drinstehen, wenn Sie sowas machen wollen. Und Buffer-Overflows können halt passieren aus den längeren Adressen, wenn Sie irgendwie was angelegt haben und dann wird es zu groß. An solche Sachen sollte man denken. Auch die Log-Nachrichten können etwas länger werden. Genau. Und ja, das wäre es eigentlich an der Stelle von mir. Nochmal kurz die Zusammenfassung. Also ich habe gezeigt, dass es IPv6, IPv4 Dual-Stacks gibt und dass man auch dementsprechend die Anwendungen schreiben sollte, dass wir protokollunabhängige Strukturen verwenden sollten, namentlich das Software Storage, was dann hin und her gecastet wird. Die Funktionen GetAddr-Info und GetName-Info sind protokollunabhängig. Die sollten verwendet werden anstelle von INET-N2P und INET-P2N. Beim Empfangen der Adressinformationen, die das DNS liefert, also von dem GetAddr-Info kommt, muss man halt eine Schleife verwenden, um alle Einträge zu behandeln. Und die Funktionen und Makros aus dem Header in.h habe ich auch gezeigt, die können Sie verwenden zum Verwalten von den IP-Adressen. Ja, wer es noch interessiert, also was wir an der Uni Potsdam halt noch so machen, es gibt die Seiten ipv6showcase.de und ipv6ids, da kann man sich nochmal informieren über die ganzen Programme und Projekte, die wir gerade machen. Und am Ende noch eine Literatur, das ist halt hauptsächlich alles das, was Herr Zinke damals zusammengetragen hat. Ich habe in Vorbereitung auf diesen Vortrag das dritte hier, das habe ich noch hinzugefügt. Das ist das Buch von Donoghue und Calvert, TCP IP Sockets in C, Practical Guide for Programmers. Das ist also auch, wenn Sie mal ein bisschen mehr wollen, als Ihr Standard Google-Anfrage liefert, sondern ein bisschen Erklärungstext dazu. Das ist ganz nett, da steht dann ja auch alles drin. Okay, dann war's das von mir. Danke für die Aufmerksamkeit und jetzt wäre noch Zeit für Fragen.
schon früher, dass wir